Episode 87 Reklamationsprozesse.
Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich wieder Oliver Ratajczak bei mir im Podcastgespräch. Wir haben uns schon mal unterhalten über das Thema Kundenbindung. Diesmal geht es um das Thema Reklamationsprozesse. Hallo Oliver.
Hallo Götz, freut mich, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du dabei bist. Sag noch mal ein, zwei Sätze zu dir für die Person, die vielleicht unsere erste Unterhaltung gar nicht gehört hatten.
Ja, okay. Also ich bin Oliver Ratajczak. Seit dem Jahr 2000 helfe ich Unternehmen dabei, das Herz ihrer Kunden zu erobern, damit die zu langfristigen glücklichen Stammkunden werden.
Genau.
Das ist so die ganz kurze Version.
Genau. Kurz und knackig. Die anderen Dinge ergeben sich mit Sicherheit im Gespräch. Wir hatten uns ja schon mal über Kundenbindung, also dein Kernthema, unterhalten. Jetzt sage ich mal aus gegebenem Anlass, da kommen wir vielleicht noch drauf, unterhalten wir uns diesmal über Reklamationsprozesse. Und vielleicht zum Einstieg überhaupt erstmal, was verstehst du unter Reklamation?
Es ist eigentlich ganz einfach, aber viele Unternehmen machen es immer ziemlich kompliziert. Also sie nennen das Ding immer anders. Das heißt manchmal Reklamation, manchmal Beschwerde, manchmal Kundenimpuls, manchmal irgendwas. Für mich persönlich ist eine Reklamation einfach nur eine Information, die vom Kunden zum Unternehmen kommt. Ob sie gut ist, ob sie schlecht ist, ist total egal. Der Kunde sagt irgendwas, ich höre zu und ich muss darauf reagieren. Ob es berechtigt ist, worüber er sich beschwert oder nicht, das kann man nacherklären. Aber er sagt was, ich höre zu, ich reagiere.
Genau. Damit hast du ja auch schon angedeutet, das wäre im Grunde schon meine nächste Frage gewesen, können wir sicher noch ein bisschen vertiefen. Wie sollte ich als Unternehmen damit umgehen?
Ja, wie heißt das so schön, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Einfach so damit umgehen, wie man es selber gerne hätte. Ich meine, jeder von uns hat sich schon mal beschwert, weil er mit der Bahn gefahren ist, weil er einen Telekommunikationsprovider hatte, der Ärger gemacht hat. Jeder kennt ja irgendwie so Beispiele, wo was schiefgelaufen ist. Und was hat man dann? Man ist sauer und möchte, dass ein Problem behoben wird. Also wendet man sich an das Unternehmen. Warum? Naja, damit das Problem behoben wird. Und genau das sollten die Unternehmen eben tun. Wenn ein Kunde schon so engagiert ist und sich beschwert, dann sollte ich ihm wenigstens zuhören, verstehen, was er will und ihm helfen.
Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass natürlich eine Beschwerde vielleicht so in der ersten Reaktion, im ersten Impuls eine Abwehrhaltung erzeugt. Und ganz oft erlebe ich das auch und in diesem konkreten Fall, den wir jetzt noch nicht vielleicht weiter vertiefen müssen. Aber im Grunde verschenkt man ja da viel Möglichkeiten.
Man verschenkt ja extrem viele Möglichkeiten. Ich vergleiche das Ganze gerne mit einem Katalysator beim Auto. Man hat vorne, abgesehen jetzt mal von den ganzen aktuellen VW-Fällen etc., aber vorne verbrennt man halt Benzin. Dabei wird Energie gewonnen und im Zweifelsfall eben nicht hundertprozentig. Und dann gibt es halt schlechte Abgase. Und ganz am Ende vom Auspuff, dann kommt der Katalysator ins Spiel und der muss dann richten, was vorne bei der Verbrennung schiefgelaufen ist. Das ist so ähnlich wie mit dem Beschwerdemanagement. Das ganze Unternehmen arbeitet irgendwie mehr oder weniger Hand in Hand. Und irgendwas passiert dann, läuft dann schief. Und ganz am Ende gibt es dann einen Kundenservice, der muss dann dafür sorgen, dass der Kunde wieder zufrieden ist. Was vorher alle verschiedenen Stationen im Zweifelsfall verbockt haben. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, sich ums Beschwerdemanagement zu kümmern, weil das ist so die letzte Bastion, um den Kunden noch im Unternehmen zu halten, bevor er im Zweifelsfall einfach weggeht.
Und trotzdem geht halt viel schief. Was ist so deine, sagen wir mal, Theorie, warum Unternehmen das eher stiefmütterlich behandeln, im Sinne von gar nicht behandeln, oder dann eben die schon von mir erwähnte extreme Abwehrhaltung manchmal eingehen?
Tja, also die Abwehrhaltung erlebe ich halt häufig auch in meinen Seminaren, wenn ich den Leuten versuche beizubringen, warum Beschwerdemanagement eben gerade so wichtig ist. Man erlebt dann immer, ja, das Beschwerden verursachen ja nur Geld. Nein, verursachen sie nicht. Sie sorgen nämlich im Zweifelsfall dafür, dass der Kunde viel länger im Unternehmen bleibt und mehr Geld bringt, wenn man es richtig macht. Und das Hauptproblem, was dahinter liegt, ist eigentlich geschuldet der ganzen Organisationsstruktur in vielen großen Unternehmen. Da gibt es halt Silos, die arbeiten. Dann gibt es dazwischen die Schnittstellen, also keine Ahnung, es gibt Marketing und dann gibt es Vertrieb, dazwischen gibt es eine Schnittstelle. Und die sind halt alle für sich selber verantwortlich, so Cost-Center-Denke. Mhm. Und Beschwerden sind eigentlich Dinge, die man unbedingt ins Produkt einpreisen muss. Es wird aber nicht wirklich getan, sondern es gibt halt ein Produkt, das wird dann verkauft und am Ende ist man ganz überrascht, wenn bei dem Produkt irgendwas schiefläuft und man dann dafür Kulanz leisten muss. Das macht dann irgendwer, im Zweifelsfall ein abgestelltes Callcenter und jemand, der halt ein Budget dafür hat. Obwohl das Budget eigentlich direkt aus dem Produkt mitfinanziert werden müsste, weil jedes Produkt hat Fehler und jedes Produkt führt irgendwann zu einer Beschwerde.
Und dann wäre mal dieses Cost-Center-Dilemma los, weil dann dieses eine Ding eben nur Kosten produziert.
Genau, also wem gehört denn der Kunde sozusagen? Also gehört der Kunde dem Vertrieb, wenn er den Verkauf gemacht hat, oder gehört er nachher dem Kundenservice? Das ist genau das Problem. Der Kunde gehört dem gesamten Unternehmen. Das Problem ist halt, dass die Denke durch diese einzelnen Silos immer sehr abgegrenzt ist. Und ich erlebe extrem wenig Unternehmen, die einen Verantwortlichen dafür haben, der ganz oben sitzt und sagt, ich bin verantwortlich für den Kunden und zwar global, was der Kunde hier empfindet, wenn er an uns und unsere Produkte denkt.
Und speziell, wenn es halt irgendwo ein Massengeschäft ist. Ich meine, sonst gibt es so eine Rolle wie Key Account, wo man halt so ausgesuchte Schlüsselkunden mitbedient. Aber bei Massengeschäft, glaube ich, tun sich Unternehmen immer noch schwer.
Das stimmt. Also den sogenannten Chief Customer Officer gibt es leider viel zu selten. Es gibt ein paar davon, das ist auch ziemlich cool. Die haben nämlich ein C vorne dran, also ein C-Level, und haben extremen Durchgriff und können halt in alle möglichen Abteilungen reingreifen. Also wenn da irgendwas schiefläuft beim Kundenprozess, können die halt dafür sorgen, dass es dann wieder glatt ist, obwohl es eine Zuständigkeit im Salzfall aus einem anderen Bereich ist.
Jetzt hattest du schon erwähnt, wie man im Grunde mit dem Thema Kosten durch Reklamation umgehen sollte, das heißt schon vorher einpreisen. Dann könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere stellt sich jetzt die Frage, ja okay, und welchen Betrag sehe ich dafür vor oder wie gehe ich damit um?
Das hängt natürlich stark von der Branche, vom Produkt ab. Die meisten Unternehmen fallen ja jetzt nicht gerade vom Himmel, sondern die gibt es schon ein paar Jahre. Die wissen ungefähr schon, wie viel Beschwerden sie haben pro Transaktion oder pro verkauften Produkt. Sie wissen im Zweifelsfall, das Produkt ist komplett neu. Da haben wir keine Erfahrungswerte, aber wir haben Vergleichserfahrungswerte. Da müssen wir halt was annehmen. Das ist ja immer so. Ich meine, bei einer Jahresplanung, da wird ja auch manchmal über den dicken Daumen irgendwas geschätzt und da muss man nachher gucken. Im Zweifelsfall schätzt man mal was, dann probiert man das Jahr aus und dann stellt man fest, das war nichts und nächstes Mal muss man den Parameter ändern. Aber es generell gar nicht einzupreisen, ist, glaube ich, die schlechteste aller Alternativen.
Wenn wir dann mit der konkreten Reklamation umgehen, was würdest du sagen, wie schaffe ich es als Unternehmen, da jetzt auch strukturierte Prozesse, wobei das im Grunde ein weißer Schimmel ist, zu definieren, ohne dass ich halt Kunden jetzt mit einem Standardtext abspeise und so habe ich es jetzt selber erlebt, wo ich dann einfach auf gut Schwäbisch extrem stinkig war.
Kann ich verstehen. Also das Schlimmste, was mir mal passiert war, ich war extrem sauer über meinen Mobilfunkprovider, also meinen damaligen Mobilfunkprovider. Ich habe dann nämlich das Schlimmste gemacht, was der Kunde tun kann, nämlich einfach zur Konkurrenz gewechselt. Ich habe ein sehr langes Beschwerdeschreiben geschrieben, weil ich wollte, dass das Problem abgestellt wird. Es ging nicht so sehr um mich, sondern ich weiß, das Ding tritt jeden Tag 1000 Mal auf bei denen ungefähr. Dann müssten sie halt was tun. Haben sie aber nicht. Das Einzige, was sie getan haben, war eine 20-Euro-Gutschrift auf mein Kundenkonto. Ohne E-Mail, ohne irgendwas. Und da war ich dann wirklich sauer, weil damit wird man ja überhaupt nicht ernst genommen. Also einfach nur so, nimm das Geld und sei ruhig. Das ist nicht das, was der Kunde will. Er will einfach ernst genommen werden.
Dann könnt ihr mir jetzt vorstellen, natürlich die Mitarbeiter, die da an vorderster Front stehen, denen muss ich ja auch irgendwie helfen, damit sie mit dem Thema umgehen. Ich muss ihnen vielleicht gewisse Leitplanken geben, Freiräume, gewisse Grenzen setzen. Was ist da deine Erfahrung? Wie gibt man den Mitarbeitern da die passenden Freiräume?
Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe bei mehreren Unternehmen das festgestellt, dass wir denen natürlich Freiräume eingeräumt haben. Wir haben sowas gesagt wie, du als Agent kannst entscheiden bis, keine Ahnung, sag mal 30 Euro. Wenn du den Fall, den Beschwerdefall direkt lösen kannst, indem du irgendeine Gutschrift bis 30 Euro machst, ruf den Kunden an, klär das mit ihm, gib ihm die Gutschrift und fertig. Wir hatten dann da das Problem festgestellt, dass die Mitarbeiter gesagt haben, nein, der hat nicht recht. Der kriegt da jetzt kein Geld für, das darf nicht sein. Und im schlimmsten Fall ist es damals dazu gekommen, dass es zu einem Rechtsstreit kam, der auch noch über eine zweite Instanz ging, total teuer war. Mhm. Und man das im Zweifelsfall einfach hätte erledigen können, wenn der Mitarbeiter nicht auf dem Punkt gestanden hätte, der Kunde ist nicht im Recht und deswegen kriegt er jetzt seine Gutschrift nicht. Im Zweifelsfall wäre es wirtschaftlich definitiv besser gewesen zu sagen, lieber Kunde, du hast zwar nicht recht, aber trotzdem 20 Euro. Aber es gibt halt Leute, die gehen auch für ein paar Euro dann vors Gericht und das wird dann alles nicht besser.
Ja, mir fallen da jetzt ganz spontan zwei Dinge ein. Das eine, was ich von einem Bekannten mal gehört habe, der ein zusammengebautes IKEA-Möbel zurückgebracht hat, beziehungsweise seine Frau hat gesagt, bring es zurück. Er selber hatte fast schon Hemmungen. Da funktioniert das anstandslos. Und das zweite, könnte jetzt so Urban Legend sein, die Geschichte, wo jemand Winterreifen zu Nordstrom zurückgebracht hat. Und dann unterm Strich wohl dabei rauskam, dass sie gar keine Winterreifen verkaufen und sie trotzdem zurückgenommen haben.
Ja, aber was bleibt hängen? Der Kunde ist begeistert, sagt, ich war so klug, ich habe denen meine Winterreifen zurückgebracht, obwohl die gar nicht verkauft haben. Der erzählt das weiter. Und nicht nur einmal, sondern der erzählt halt weiter, du erzählst es jetzt mir, weißt du, und schon bleibt der Name immer haften. Das ist ja, wie soll ich sagen? Man muss halt immer von Fall zu Fall schauen, ob das jetzt Sinn macht, die zurückzunehmen oder nicht. Aber manchmal ist es vielleicht auch gut, einfach zu sagen, komm Kunde, du hast zwar nicht recht, aber wir helfen dir einfach, weil du hast da gerade ein Problem. Und schon merkt der Kunde sich das und erzählt im Zweifelsfall mehr darüber.
Was würdest du sagen, wie befähige ich jetzt aber halt die Mitarbeiter, die Freiräume, die sie eventuell haben, die ich ja von außen nicht sehen kann, geeignet einzusetzen?
Naja, das Beste ist natürlich, die Leute zu schulen und nicht nur zu schulen im Sinne von, hier hast du ein Online-Training, klick das mal durch und wenn du am Ende mehr als 80 Punkte hast, dann ist alles gut, sondern die Leute wirklich zu schulen und wirklich da abzuholen, dass sie es verstehen. Weil es geht nicht darum, die Beschwerde abzuarbeiten, sondern es geht darum, diesen Kunden am Unternehmen zu halten. Und nämlich nicht nur einfach zu halten, damit seine Zahl in der Kundenanzahl ist, sondern damit er im Zweifelsfall die nächsten 10 Jahre noch Geld bringt und die nächsten 10 Jahre seinen Freunden erzählt, wie toll das Unternehmen ist. Darum geht's. Und das ist der einzige Grund, warum man es tun muss. Was ich leider oft beobachte, ist, dass Unternehmen Beschwerden lediglich abarbeiten. Da kommen halt 100 Beschwerden rein und die 100 müssen halt weg und die müssen abgearbeitet werden und dann haben wir Feierabend. Das ist es aber nicht. Also eine Beschwerde ist viel mehr. Da steckt halt immer ein Schicksal hinter. Und im Zweifelsfall ein total begeisterter Kunde nachher, der länger bleibt.
Ja, und sicher die Chance, glaube ich, auch für die Zukunft was aus dem, sagen wir mal, Fehler zu lernen und ihn in der Zukunft dann eben zu vermeiden und dadurch wiederum auch Kosten zu sparen.
Ja, das ist uns beiden, sag ich mal, relativ klar. Wenn ich mich umschaue in den großen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, wo ich überall reinschauen kann, viele betrachten es rein als Abarbeitung der Schäden. Und natürlich gibt es ein Reporting. Der Vorstand kriegt einmal im Jahr dann einen Bericht und da steht dann drin, wie viel pro Abteilung es Beschwerden gab und so. Das hilft aber nicht wirklich. Weil eigentlich muss man sehr genau und sehr granular reinschauen, was war das Problem, wo gab es irgendwas, um daraus zu lernen. Aber dieser Prozess, also wird indirekter Beschwerdemanagementprozess genannt, eben die Informationen aus den Beschwerden rauszuholen und davon zu lernen, der ist noch teilweise sehr stiefmütterlich. Der wird leider noch nicht so benutzt, wie er benutzt werden sollte. Weil die Informationen, die in Beschwerden stecken, sind Gold wert. Also nicht nur, um praktisch seine bestehenden Prozesse zu verbessern, sondern alleine, um neue Produktideen zu bekommen, zu gucken, wo drückt der Schuh. Weil manchmal beschweren sich Leute eben auch über Winterreifen und die man gar nicht verkauft. Aber vielleicht kriegt man ja eine Idee, dass man vielleicht Winterreifen verkaufen sollte, wenn sich die Beschwerde ansläuft. Kann sich ja ergeben.
Jetzt hattest du vorhin einen Punkt genannt, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, eben die Prozesse bzw. die verschiedenen Abteilungen in diesem einen konkreten Fall, wo ich dann mal geguckt habe, ja klar, Social Media gibt es bestimmt auch irgendwas und habe dann da auf deren Social-Media-Seite was hinterlassen. Da kam dann so eine sehr hilfreiche, möchte ich das mal vorsichtig nennen, Aussage zurück. Ja, die Kollegen beim, beziehungsweise es wurde mir dann die Website genannt, die ich in dem Augenblick schon kannte, wo man sich halt beschweren kann. Wie erreicht man das als Unternehmen, da so zwei, ich glaube schon relativ weit auseinanderliegende Welten zusammenzuführen?
Das, was nicht hilft, ist, die Welten nur so halbgar zusammenzuführen. So ein bisschen, man setzt einen Praktikanten dran, der ab und zu mal ein bisschen Social Media macht und ein paar Bilder postet und sowas. Wenn dann aber ein Kunde wagt, den Kanal zu nutzen, um Informationen reinzuliefern ins Unternehmen, dann völlig aufgeschmissen zu sein und zwei, drei Standardantworten zu liefern, das funktioniert nicht. Also entweder hat man dahinter die richtigen Leute sitzen und man betrachtet praktisch eine Beschwerde, egal über welchen Kanal sie kommt, ob per E-Mail, Telefon, Brief oder eben Social Media, als ein und dasselbe, nämlich eine Beschwerde. Oder ich sage explizit im Social Media Kanal, schön, dass du das hier gepostet hast, aber wende dich bitte an diese E-Mail oder wende dich dahin. Wir können dir hier nicht helfen, weil, keine Ahnung, weil wir nur bunte Bilder posten können. Also wird man nicht schreiben, aber ich beobachte, dass Social Media extrem unterschätzt wird in vielen Unternehmen. Social Media ist halt diese bunte Welt und das machen halt junge Leute und dann kommen halt die Praktikanten oder die, die gerade frisch aus dem Studium gefallen sind und die müssen das dann so machen und dann passieren manchmal schlimme Dinge. Deswegen sage ich ja immer, also mein Unternehmen heißt ja ihre Kundenbrille.de, liebe Unternehmen, setzt mal die Kundenbrille auf und guckt euer Unternehmen mal mit der Kundenbrille an, wie sieht es aus Kundensicht aus? Dem Kunden ist es ja total egal, wo er sich da jetzt beschwert. Er will seine Beschwerde loswerden, weil er will das Problem gelöst haben. Und man kann verschiedene Mechanismen etablieren in Unternehmen. Zum Beispiel die Verantwortlichkeit für die Lösung einer Beschwerde liegt bei demjenigen, der sie empfangen hat. Das muss man dann aber konsequent tun. Also wenn man dann einfach nur einen Praktikanten an die Social-Media-Kanäle setzt, der dann gar nicht jemanden kennt und auch nicht weiß, wie man ihm helfen kann, dann funktioniert das nicht. Die Prozesse müssen schon einmal durchdekliniert sein.
Ja, ich muss halt die Durchgängigkeit schaffen und das passiert nicht von alleine, würde ich sagen.
Nee, da kann man auch noch so lange warten, das wird trotzdem nicht funktionieren alleine.
Ja. Was würdest du sagen, wir haben es ja schon ein bisschen andeutungsweise gehabt, wann sollte ein Unternehmen sagen, hey, okay, jetzt bin ich halt kulant an der Stelle und gebe ihm das, wovon er vielleicht glaubt, dass er es verdient hat, wie auch immer.
Naja, das hängt ja vom Kundenwert ein bisschen ab. Erstens, also ich muss mal wissen, was mir dieser eine Kunde wert ist. Und dann habe ich es ja. Also wenn ich sozusagen weiß, ich mache mit dem Kunden 10 Euro Umsatz und er bleibt laut aktueller Statistik noch 2,5 Jahre, dann lohnt sich das vielleicht, dem 20 Euro zu geben. Muss man halt gucken. Das hängt halt immer davon ab. Aber viele Unternehmen haben das ja gar nicht. An ihrem CRM-System eine wirkliche Zahl, wo drin steht, den Kunden, stell den bitte zufrieden, weil das ist wichtig. Meistens gibt es da so mehrere Hilfsmittel, da gibt es verschiedene Kronen, 3 Kronen, 4 Kronen, 5 Kronen. 5 Kronen ist irgendwie VIP, weil der kennt halt den Nachbar vom Vorstand und so. Da weiß der Agent, da muss er besonders viel tun. Aber dass das zahlengetrieben ist, gibt es auch, aber leider noch viel zu wenig. Tja, und wie soll ich sagen? Also ich plädiere ja auch immer dafür, sich genau zu überlegen, mit welchen Kunden will man als Unternehmen überhaupt zusammenarbeiten. Also es gibt ja durchaus auch unter Kunden, die mehr Aufwand verursachen, als sie einbringen. Dann kann man als Unternehmen auch mal drüber nachdenken, ob man den Kunden nicht loswerden will. Und so ein Punkt einer Beschwerde kann so ein Punkt sein, wo man jemand relativ einfach, vielleicht aber charmant loswerden kann.
Ja, wobei soll es halt nicht nach hinten losgehen. Ich glaube, wir kennen beide das Beispiel von United und dieser unsäglichen Gitarre vor ein paar Jahren.
Ja, ja, natürlich. Also das war ja auch, da ist ja auch wirklich alles schief gelaufen. Oder vor kurzem gab es ja noch so einen United-Fall, da habe ich ja mal in meiner Podcast-Folge drüber gesprochen. Da ist grundsätzlich was schief gelaufen. Wenn der Geschäftsführer von United nachher sagen kann, sie haben ihre Prozesse zu straff organisiert, sodass die Mitarbeiter ihren logischen Menschenverstand nicht mehr einsetzen konnten, ja, dann sage ich mal, ist da echt was schief gelaufen.
Ja, und vor allem, man muss dann eigentlich nicht weit gucken, wo es schief gelaufen ist. Denn der Mitarbeiter kann an der Stelle, glaube ich, nicht am wenigsten dafür.
Ja, natürlich. Aber das hat ja Riesenwellen geschlagen, also dieser zweite United-Fall vor kurzem, zu Recht auch.
Ja. Okay, jetzt hast du gesagt, Kundenbrille, setzen wir mal die Brille des Kunden auf, beziehungsweise, die Brille des Unternehmens, was wäre deine Empfehlung aus Unternehmenssicht für den Kunden, was die tun sollten, wenn sie eine Reklamation haben?
Im Zweifelsfall zum Hörer greifen, den Kunden anrufen und sagen, okay, wir haben das gekriegt, du hast dich da geärgert. Das Problem war, wir fassen nochmal zusammen, so wie wir es verstanden haben, bla 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 bla. Was können wir tun, damit es dir besser geht? Also im Zweifelsfall sagt er dann, ja, wenn ich die 3,50 Euro Telefonkosten wiederkriegen würde, wäre ich ja schon zufrieden. Dann gebe ich ihm 4 und dann ist er vielleicht mehr zufrieden. Man muss halt einfach schauen. Es gibt einen ganz, ganz, ganz geringen Anteil von, wie soll ich sagen, also Beschwerdeliebhabern, die hauptberuflich scheinbar Beschwerden schreiben und da jeden Euro rausquetschen. Die kann man aber sehr schnell identifizieren. Also ich habe ja einen Arbeitskreis zum Thema Beschwerdemanagement ins Leben gerufen. Da sind alle möglichen Banken in Deutschland zum Beispiel vertreten. Und die haben alle durch die Bank gesagt, ihre Pappenheimer kennen sie. Also die können sie genau sagen, die beschweren sich regelmäßig, weil. Und um die geht es aber gar nicht, sondern es geht um die anderen, die einfach nur ein Problem haben, das soll gelöst werden. Und deswegen versucht, liebe Unternehmen, versucht es einfach so schnell wie möglich abzuwickeln. Kontaktiert den Kunden nicht mit irgendeiner Standardantwort und auch nicht mit, ja, sie haben uns das jetzt schon auf 2 Seiten in einer E-Mail geschrieben, aber wir können Beschwerden nur entgegennehmen, wenn sie auf Formblatt 7b kommen. Damit macht man sich keine Freunde. Also im Zweifelsfall füllt ihr dann intern das Formblatt 7b aus, wenn es denn sein muss, aber helft dem.
Naja, bei mir war das dann der Fall, wo ich dann die Information bekommen hatte, ich könnte ja aus dem Urlaub, hätte ich ja auch eine Postkarte schreiben können, nur damit die Beschwerde innerhalb von 7 Tagen eingeht.
Ja, also ich sag mal, die Touristik ist ja auch noch so mein Leib- und Magenthema. Ich habe ja nicht umsonst ein Buch herausgegeben, das heißt Kundenorientierung und Kundenservice in der Touristik. Ich glaube, da geht noch eine ganze Menge, weil das Produkt, was die Touristik verkauft, ist eigentlich toll, nämlich die schönsten Tage des Jahres. Aber ja, es ist prozessual manchmal etwas schwierig, weil der Reiseveranstalter kauft ja Einzelteile zusammen. Der kauft ja so ein bisschen einen Flugsitz und dann kauft er ein Hotel und dann gibt es vielleicht noch einen Mietwagen und einen Transfer dazu. Der stöpselt das dann alles zusammen und an allen Schnittstellen kann es natürlich zu Problemen kommen und kommt es auch. Die Frage ist halt nur immer, wer ist dann dafür verantwortlich? Also ist im Zweifelsfall auch egal. Derjenige, bei dem der Kunde das gekauft hat, ist der Reiseveranstalter, der muss dafür sorgen, dass der Kunde zufrieden ist und dann kann er sich das Geld nachher beim Hotelier oder beim Mietwagenverleiher wieder zurückholen.
Ja, wobei ich mich da eben gefragt habe, wo kommt diese unsägliche 7-Tage-Frist her?
Ja, da gibt es, glaube ich, Gesetze, Vorschriften, Regeln, aber das ist genau das, was man im Urlaub ja nicht haben will. Also wer die schönsten Tage des Lebens, des Jahres, hängen ja nicht damit zusammen, dass ich Kleingedrucktes lese. Das ist mir persönlich auch total egal. Also ich, die haben was verbockt und dann möchte ich gerne mit denen sprechen. Wenn dann nachher sowas Patziges kommt wie Edgy Badge, leider zu spät, damit macht man sich definitiv keine Freunde.
Ja. Was würdest du sagen zum Abschluss? Hier den Bogen schlagen zu unserem ersten Podcast, das Thema Kundenbindung. Welchen Einfluss hat eine gute Reklamationsbearbeitung darauf? Was kann ich als Unternehmen da tun?
Ich sag mal, das Beschwerdemanagement oder Reklamationsmanagement ist die letzte Bastion sozusagen, um den Kunden noch im Unternehmen und an den Produkten zu halten, also im Zweifelsfall als Umsatzbringer weiterzuhalten. Wenn ich mir die angucke, was Unternehmen für einen Aufwand betreiben, um neue Kunden zu gewinnen, also die schalten im Zweifelsfall ja Fernsehwerbung für richtig teures Geld, dann gehen die in ein Ladenlokal, da gibt es dann Vertrieb und dann wird irgendwann das Produkt da verkauft und dann wird es ausgeliefert und irgendwann ist es dann schlecht und dann beschwert er sich, dann gibt es einen schlechten Kundenservice und dann vergraut man ihn. Das ist ja die behämmertste Stelle, die man machen kann, weil man hat schon das Geld in den Vertrieb, ins Marketing und in die Prozesse dahinter gesteckt und dann vergraut man den Kunden. Deswegen ist das Beschwerdemanagement eigentlich eine extrem wichtige Position. Und ich kann jedem Beschwerdemanager da draußen nur raten, versucht irgendwie euch nicht als Cost-Center darzustellen, sondern als Profit-Center. Versucht auszurechnen, was habt ihr für einen Gewinn gemacht? Im Zweifelsfall bei manchen Unternehmen geht das. Man weiß genau, der Kunde bleibt durchschnittlich 12,7 Jahre und keine Ahnung, hat er eine Beschwerde gehabt, hat er nicht, bleibt er länger, bleibt er weniger lang. Wie viel verdiene ich an ihm pro Jahr? Das kann man bei manchen Unternehmen sehr exakt ausrechnen. Und ich kenne Unternehmen, die weisen das genau aus. Die sagen, unser Beschwerdemanagement hat dieses Jahr so und so viel Geld verdient, Punkt. Und dann steht da nämlich ein Eurobetrag hinter und den versteht halt auch jeder. Also dann weiß man, diese Abteilung kostet so viel, hat so viel Geld eingebracht, die sind gut. Leider wird halt Euro immer besser verstanden als, wir haben einen Kunden gehalten und der Kunde ist zufrieden und der läuft halt rum und erzählt das seinen Freunden, dass wir gut sind. Also deswegen versucht irgendwie auf diesen Euro-Betrag runterzubringen, damit habt ihr mehr Wind im Segel.
Ja, ich hatte ganz zum Schluss, wo du erzählt hast, von diesem Abschluss hatte ich so das Bild, ich stehe allein vor dem Torwart oder allein vor dem leeren Tor und hau den Ball noch in Seiten aus.
Ja, das kann passieren.
Oliver, ich danke dir für die Zeit. Für mich war es jetzt auch eine kleine Aufarbeitung dieses nicht so schönen Erlebnisses. Ich werde es dann auch auf dieser besagten Social-Media-Seite posten. Mal sehen, ob es da vielleicht noch eine Reaktion gibt, wobei ich an der Stelle jetzt keine große Hoffnung habe.
Das glaube ich auch nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich mal. Und ich kann ja jedem nur empfehlen, setzt die Kundenbrille auf und überlegt euch mal, liebes Unternehmen, wie geht's dem Kunden? Wie wirke ich alles, was ich tue als Unternehmen, auf den Kunden? Hatten wir gerade gar nicht abgesprochen, aber ich erwähne das trotzdem nochmal. Ich verschenke im Augenblick mein letztes Buch als E-Book, Flurfunk 3.0, Ihr Erfolgsgeheimnis dauerhafter Kundenbindung, auf meiner Webseite. Den Link wirst du bestimmt ja in den Shownotes posten. Ansonsten www.ihre-kundenbrille.de/Denkanstoß.
Das mache ich auf jeden Fall.
Gut. Freue mich.
Oliver, ich danke dir.
Bitte. Hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder.
Mir definitiv auch. Und vielleicht habe ich ja mal wieder ein Erlebnis. Und
wir können auch gerne mal so über Prozesse diskutieren, ohne dass irgendwas kaputt geht. Genau. Ich danke dir. Schönen Tag noch.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Oliver Ratajczak zum Thema Reklamationsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 087. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.